Deutschlandfunk, der Tag.
Das ist ja immer ein Hinhörer, wenn im Bundestag gelacht wird. Bei seiner Regierungserklärung hat Bundeskanzler Olaf Scholz heute auch tatsächlich Lacher geerntet. Spoiler, nett gemeint waren die nicht.
Und deshalb bin ich sehr froh darüber, dass wir jetzt in dieser Situation auch sagen können, dass bei der einen großen Aufgabe, die jetzt unmittelbar vor uns steht, hier in diesem Land, sehr kollegiale Gespräche in der Bundesregierung stattfinden, dass das sachorientiert ist.
Da ging es um das Ringen um den Haushalt. Die Koalition hat die Frist da ja gerade nach hinten verschoben. Eines der Themen heute im Bundestag und gleich hier bei uns. Und jetzt ist er also gelandet in seiner australischen Heimat, WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Der Mann, an dem die Geister sich so scheiden, weil er hinter dem größten Leak der US-Militärgeschichte steht. Der jetzt die Spionagevorwürfe teilweise eingeräumt hat, wenn auch wohl nur aus taktischen Gründen. Und der, solange er auf der Flucht war vor der US-Justiz, für Kontroversen gesorgt hat und es natürlich auch immer noch tut. Auf der Pressekonferenz ist er heute selbst nicht aufgetreten. Seine Frau Stella hat seinen Anhängern aber das hier gesagt.
Julian wanted me to sincerely thank everyone. He wanted to be here. But you have to understand what he's been through. He needs time. He needs to recuperate. And this is a process.
Julian wollte, dass ich allen aufrichtig danke. Er wollte hier sein, aber ihr müsst verstehen, was er durchgemacht hat. Er braucht Zeit, er muss sich erholen und das ist ein Prozess, sagte also Stella Assange. Auch Thema hier bei der Tag, heute am 26. Juni 2024. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Seit Wochen köchelt in der Ampelkoalition jetzt der Streit um den Haushalt. Jetzt ist die Lage seit Wochen mehr oder weniger unverändert. Finanzminister Lindner drängt auf mehr Haushaltsdisziplin. Einige Ministerien halten sich nicht dran. Und Olaf Scholz, der hat vor Wochen noch gesagt, jetzt sei erstmal Schwitzen angesagt. Frank Capellan in Berlin. Da war natürlich die Regierungserklärung heute spannend. Und die Frage, hat Olaf Scholz da heute mehr zugesagt oder anders gefragt, vielleicht sich mehr aus der Deckung gewagt?
Er hat es versucht und er musste da einige hämische Lacher einstecken. Er hat ja da von den vertraulichen, kollegialen, sachorientierten Gesprächen gesprochen über den Haushalt. Auf den will man sich ja jetzt nicht am 3. Juli, nicht in der kommenden Woche verständigen, aber noch im Juli. Das hat der Kanzler versprochen. Mehr Sicherheit, mehr Wachstum, mehr Zusammenhalt. Dafür will er Geld bereitstellen. Er will da investieren und das fordert ja auch seine SPD von ihm. Und er hat dann auch nochmal nachgeschoben bei der sozialen Gerechtigkeit, bei Gesundheit, Pflege und Rente. Da wird es keine Einschnitte geben. Das muss er tun, denn er hat ja ordentlich Druck bekommen aus der Partei. Da ist ein Mitgliederbegehren gestartet worden. Da wird der Kanzler dazu aufgefordert, eben in diesen zentralen, ich sag mal, sozialdemokratischen Bereichen nicht zu kürzen. Und das schränkt ja schon seine Handlungsfreiheit ein wenig ein, wenngleich viele Sozialdemokraten mir heute sagen, naja, Mitgliederbegehren, das dauert lange, da müssen Unterschriften gesammelt werden, das dauert 3 Monate und bis dahin haben wir den Haushalt längst verabschiedet.
Ich fand es eine interessant ambivalente Situation da vorhin im Bundestag. Also er hat im Prinzip ja die Absage erteilt an Sozialkürzungen. Ich habe aber gesehen, dass genau in dieser Passage rund um den Haushalt eigentlich auch Finanzminister Christian Lindner ziemlich durchgängig genickt hat. Wie hast du das gelesen?
Naja, er unterstützt ihn dabei, wenn er sagt, wir müssen Geld in die Hand nehmen, wir müssen investieren, wir müssen die Wirtschaft auf Vordermann bringen. Aber das schließt ja auch alles Lindner nicht aus. Aber man muss eben auch an anderen Stellen einsparen oder im Sozialbereich zumindest nicht mehr Geld ausgeben. Das hat er immer wieder gesagt. Und Christian Lindner dürfte es dann auch gefreut haben, als es dann beispielsweise auch um das Thema Bürgergeld ging. Das ist ja immer wieder thematisiert worden, auch von der FDP, dass man da viel zu viel Geld bereitstellt. Die Union hat noch das Fass aufgemacht über Dobrindt, den CSU-Landesgruppenvorsitzenden, dass man den ukrainischen Flüchtlingen eben das Bürgergeld streichen müsste. Darauf ist der Kanzler nicht eingegangen. Aber ich spiele das mal ein. Er hat dann eine Passage gesprochen, die auch in Richtung der eigenen Reihen ging, würde ich sagen.
Das kann nicht akzeptiert werden, dass einige zum Beispiel Bürgergeld kriegen und gleichzeitig schwarz arbeiten. Deshalb werden wir das, was wir an Gesetzen in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben, weiterentwickeln, weil wir das unsolidarisch und unanständig finden.
Also da gab es dann auch, da ging es ein bisschen hoch her im Bundestag. Es ist aber auch noch unklar, wie er da rangehen will und wie da gekürzt werden soll beim Bürgergeld. Und das wird sicherlich im Großen und Ganzen nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein.
Ist für die Sozialdemokraten sicherlich auch schon wieder der nächste schwierige Spagat. Einerseits zu signalisieren, also das allererste, worauf wir kommen, wenn wir kürzen müssen oder sparen müssen, das kann jetzt nicht das Bürgergeld sein. Andererseits natürlich dieses schon auch existenzielle Gerechtigkeitsthema zu adressieren, hat, wenn ich mich nicht sehr täusche, sogar auch neulich bei uns im Deutschlandfunk im Frühinterview Saskia Esken ganz ähnlich formuliert. Würdest du denn sagen, dass Olaf Scholz da jetzt das macht, was seine SPD von ihm will?
Was ich heute zumindest so empfunden habe, dass er das macht, was die SPD will, dass er nämlich auf Angriff, auf Attacke geht in Richtung Rechtspopulisten, in Richtung AfD und auch in Richtung BSW. Das haben wir immer wieder gespürt in dieser Regierungserklärung, als es ja eigentlich um das große Thema Europa und die wichtigen Personalentscheidungen gehen sollte, die da ja unmittelbar bevorstehen. Das Europaparlament etwa muss ja noch Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit bestätigen. Und Scholz, so mein Eindruck, der hat dann immer wieder versucht, sich der Frage zu stellen, welche Lehren müssen wir denn aus dieser verkorksten Europawahl ziehen? Und da hat er eben gesagt, wir müssen wieder mehr Zuversicht verbreiten bei den Menschen. Wir müssen Vertrauen zurückgewinnen, denn die Wählerinnen und Wähler laufen den Rechtspopulisten hinterher, die ihnen sagen, wir müssen nichts verändern und früher war alles besser. Und die Menschen seien eben verunsichert durch die vielen Krisen und Kriege. Und ich spiele Scholz nochmal ein, was er dazu dann gesagt hat.
Und worum es nicht geht, ein Wettbewerb mit den Populisten und Extremisten, die die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger für ihre Zwecke missbrauchen, sondern eben immer auch durch Antworten in der Sache. Die Zahl der Asylbewerber ist um 18% in den ersten Monaten dieses Jahres zurückgegangen. Sogar da, wo wir Abschiebungen durchführen müssen, hat das eine Steigerung gegeben um 2/3. Das zeigt, konkrete, praktische Antworten in der Sache sind das, was möglich ist und das, worauf wir uns konzentrieren sollten.
Ja, das hat dann schon bei dem einen oder anderen auch so ein bisschen Kopfschütteln ausgelöst, weil ja gerade auch Scholz in der Vergangenheit immer wieder vorgeworfen worden ist, den Populisten hinterherzurennen. Also wir müssen in großem Stil abschieben, das hat er ja auf dem Spiegel-Cover wiedergegeben, so gesagt. Er hat nach dem Polizistenmord in Mannheim kurz vor der Europawahl gesagt, wir müssen jetzt auch nach Afghanistan und Syrien abschieben. Also da wird ihm dann vorgehalten, dass er doch eigentlich das Problem sei. So hat das Friedrich Merz dann heute Mittag erklärt.
Ihre Politik ist das Ergebnis des Erstarken von Linken und Rechtsradikalen in Deutschland und darüber hinaus. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Probleme in unserem Lande nicht gelöst werden.
Also das war dann eben diese Kontroverse, die sich da breit gemacht hat mit Blick auf die innenpolitischen Konsequenzen aus dem Erstarken der Rechten bei der Europawahl.
Und wie insgesamt war heute so die Stimmung im Plenum bei dieser Regierungserklärung und bei dieser Aussprache? Also wir haben in der Kanzlerschaft von Olaf Scholz ja schon ziemliche Verbalkloppereien, sage ich jetzt mal, erlebt zwischen Scholz und Merz. Heute war das Erste, was mir aufgefallen ist, der Aufruf von Friedrich Merz an die Adresse der AfD und ich meine auch des BSW, schämen Sie sich. Wie hast du
Absolut.
Das wahrgenommen?
Ja, genau so war das. Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende, musste sich als Vaterlandsverräter beschimpfen lassen aus den Reihen der AfD. Vorher, als Olaf Scholz dann noch einmal seine Unterstützung für die Ukraine bekräftigt hatte, wurde er als Kriegstreiber tituliert. Das gab dann auch Ordnungsrufe und das hat dann Friedrich Merz, der im Übrigen zunächst auch sehr staatstragend geredet hat, eben was auch die Unterstützung der Ukraine angeht, das hat Friedrich Merz dann aufgegriffen und hat dann in diese Richtung der AfD, aber auch des BSW gesagt, sie müssten sich schämen, was hier an Zwischenrufen kommt. Und es ist ein Trauerspiel, dass solche Leute im Bundestag sitzen. Und der Kanzler, ich sagte das ja schon, hat auch immer wieder, ohne die AfD oder das Bündnis Sarah Wagenknecht da beim Namen zu nennen, aber hat immer wieder auf die Populisten gezielt. Und der Kanzler hatte eben auch beispielsweise gesagt, das war feige, unsolidarisch, das war total daneben, jetzt in meinen Worten gesagt, dass sie dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Bundestag ferngeblieben sind, dass sie da nicht hier im Bundestag erschienen sind.
Also würdest du das auch interpretieren als eine erste Lehre aus dieser Europawahl, die ja nun wirklich für Union und SPD völlig gegensätzlich ausgegangen ist? Die Union konnte sich über Stimmenzuwächse freuen, die SPD Stimmenverluste, eben dieses jetzt schon vielfach erwähnte historisch schlechteste Ergebnis der Sozialdemokraten jemals bei einer bundesweiten Wahl. Aber würdest du trotzdem von sowas wie einem Schulterschluss jetzt sprechen zwischen Union und SPD?
In gewisser Hinsicht schon, dass man sagt, wir müssen Probleme lösen. Wir dürfen nicht die Dinge liegen lassen. Das wird allein dann auch bei den bevorstehenden Landtagswahlen wieder den Rechten nützen. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, der Ball liegt jetzt bei der Ampel. Und die Ampel muss die Probleme anpacken. Und Friedrich Merz konnte da wirklich den Finger wieder in die Wunde legen und sagen, also sie haben für kein Politikfeld, für nichts, was sie entscheiden, haben sie mehr die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Und die Lösungen lassen weiterhin auf sich warten. Also Scholz hat sicherlich den Ernst der Lage erkannt. Er hat jetzt vieles angekündigt, vieles anders zu machen. Er hat gesagt, wir müssen die Dinge anpacken. Dadurch gewinnen wir wieder Vertrauen zurück, indem wir Probleme lösen. Meiner Ansicht nach wird das wohl leider zu spät kommen. Da ist zu viel Vertrauen verspielt worden. Das wird er, so glaube ich, nicht mehr gut machen können.
Du hast mir vorhin schon gesagt, dass aus deiner Sicht, nach deiner Wahrnehmung, heute wirklich die innenpolitische Diskussion im Mittelpunkt dieses Schlagabtausches oder dieser Auseinandersetzung war. Anlass ist und bleibt aber natürlich trotzdem der EU-Gipfel, zu dem Scholz morgen ja reist, wo es auch wieder die altbekannten Großbaustellen gibt. Ukraine, jetzt mit den offiziell begonnenen Beitrittsverhandlungen zwischen EU und Ukraine. Vielleicht noch mal ganz kurz diesen Dip. Welche Rolle hat das gespielt?
Naja, er hat Scholz dann erklärt, dass man natürlich auch die Ukraine weiter unterstützen wird, dass das ein guter Schritt sei, dass nun Beitrittsverhandlungen beginnen. Er hat darauf verwiesen, dass er wurde ja von der AfD immer wieder dazu aufgerufen, doch Verhandlungen zu beginnen, dass man mit diesem Putin eben nicht verhandeln könne. Er wolle eben den Krieg zu Ende führen. Den Krieg gewinnen, das hat Scholz immer wieder betont. Und da geht es dann natürlich auch um das Verhalten der NATO. Wir haben den NATO-Gipfel auch vom 9. Juli an in Washington vor uns. Da wird der Kanzler auch zugegen sein. Mark Rutte wird ja zum 1. Oktober der neue NATO-Generalsekretär als Nachfolger von Jens Stoltenberg. Den hat er, Scholz, ihn kennt ihn ja seit vielen Jahren als niederländischen Regierungschef, den hat er in höchsten Tönen gelobt, der auch die weitere Unterstützung für die Ukraine auf den Weg bringen werde. Allerdings muss man sagen, da geht es dann auch um die zentrale Rolle Deutschlands mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine. Und da kann es passieren, dass der Kanzler dann gewissermaßen mit leeren Händen erst einmal nach Washington fliegen muss, weil sein Haushalt nicht steht. Und die milliardenschweren Ukraine-Hilfen sind ja da ein ganz zentraler Punkt. Und da sind wir dann eben wieder beim Thema Haushalt. Und da stellen sich viele Sozialdemokraten das nach wie vor so vor, dass man die Schuldenbremse gewissermaßen austricksen kann, indem man wieder eine Notlage erklärt wegen der Belastungen für die Ukraine, dass man all die Milliarden da rausnimmt und dadurch eben mehr Geld für anderes zur Verfügung hat. Ich habe heute Morgen mit Katja Maas, der Fraktionsgeschäftsführerin, darüber gesprochen und die hat genau diesen Punkt nochmal gemacht.
Ja, das ist die Frage, was ist dann die Notlage? Das könnten zum Beispiel die Ukraine-Gelder sein. Das ist ja ein großer Batzen, den wir aufbringen. Aber es gibt auch weitere Themen, zum Beispiel die großen Flutkatastrophen, die wir hatten, sind auch ein Anlass, beispielsweise im Rahmen der aktuellen Schuldenbremse auch eine Notlage zu erklären.
Also das hat mich dann schon ein wenig überrascht, dass man auch das jetzt wieder ins Feld führt. Das hat man ja schon einmal getan. Also man könnte von einer Notlage sprechen und zusätzliches Geld aufnehmen, ohne die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse da zu lockern, zu verändern. Dafür bräuchte es ja auch eine Zweidrittelmehrheit. Die wird man nicht bekommen. Da macht Lindner nicht mit. Da wird aber auch die Union nicht mitmachen. Aber die Notlage, das soll jetzt nach wie vor die Krücke sein. Christian Lindner, der Finanzminister, hat immer wieder gesagt, das muss sorgfältig begründet werden. Er will das eigentlich nicht. Man hat auch Angst, dass das Ganze dann doch vom Bundesverfassungsgericht noch einmal gecancelt, gekippt werden könnte. Und die Gefahr steht im Raum.
Also das wird auf jeden Fall eine super spannende erste Juli-Hälfte. Wenn ich das Timing richtig im Blick habe, dann ist dieser NATO-Gipfel jetzt ja sogar noch vor der nach hinten verschobenen Deadline zum Haushalt. Danke fürs Vorsortieren bis hierhin, Frank, und viele Grüße nach Berlin.
Am 17. Juli, wenn wir uns dann vielleicht widersprechen, dann genau nach dem NATO-Gipfel soll es dann endlich soweit sein mit dem Haushalt und vielleicht das noch nachgeschoben. Die SPD erwartet, dass der Kanzler in der kommenden Woche eine sogenannte politische Erklärung abgibt auf eine grundsätzliche Einigung über den Haushalt. Das soll auch so ein bisschen eine Beruhigungspille sein. Mehr Investitionen in die Infrastruktur, da muss er was ankündigen. Und Olaf Scholz wird heute in einer Woche wieder im Bundestag sein. Dann bei der Regierungsbefragung muss er nämlich Rede und Antwort stehen.
Okay, dann entweder bis dahin oder wer auch immer dann hier am Der Tag Mikro steht. Danke bis hierhin, Frank.
Ich danke auch. Tschüss.
Das ist der Applaus, mit dem Julian Assange heute am Flughafen empfangen wurde. Man hört es, es war ein ausgesprochen warmer Empfang eines Mannes, der wie gesagt so stark polarisiert. Gucken wir uns jetzt genauer an. Am Telefon ist Ulrike Winkelmann, Co-Chefredakteurin der Tageszeitung Taz. Und schon vor einigen Jahren hatte sie einen Aufruf mit unterzeichnet, damals noch gerichtet an die damalige Bundeskanzlerin Merkel. Der Appell, Merkel solle sich für die Freilassung Assanges stark machen. Herzlich willkommen bei der Tag, Ulrike Winkelmann.
Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Julian Assange ist jetzt frei. Sein Umfeld spart natürlich nicht mit sehr starken Worten. Da ist die Rede davon, das sei ein historischer Tag. Was sagen Sie, welche Bedeutung hat das, dass er jetzt frei ist?
Das ist jetzt schon der Schlusspunkt eines so lange anhaltenden, 14-15-jährigen anhaltenden Streits darüber, ob Journalisten, ob Whistleblower, ob eben Personen wie Julian Assange Informationen in der Weise veröffentlichen dürfen, wie sie es getan haben, und ob das Schutzgut Pressefreiheit auch für jemanden wie Assange gilt. Und das ist ein Signal, muss man sagen, für die Medien, für die Presse auf der ganzen Welt.
Sie sagen das jetzt in einem Atemzug, Journalist, Whistleblower. Darum dreht sich ja auch ein Teil des Streits um Julian Assange, ob man ihn überhaupt als Journalisten bezeichnen kann.
Ich finde, die Frage ist noch nicht abschließend gelöst, weil man argumentieren kann, was viele Journalistenverbände auch tun, dass er Journalist in der Weise ist, dass er Dokumente veröffentlicht hat, an denen die Öffentlichkeit ein überragendes Interesse haben muss. Und das würde ich auch bejahen. Andere argumentieren, dass er eben einen Gutteil dieser Dokumente, dieser Hunderttausenden von Aktennotizen veröffentlicht hat, also auf seiner Plattform WikiLeaks veröffentlicht hat, ohne sie redaktionell zu bearbeiten. Also ohne zum Beispiel, was wahrscheinlich nötig gewesen wäre, Namen zu schwärzen von Menschen, denen er schaden könnte oder die er in Gefahr gebracht haben könnte. Die sagen dann, er ist kein Journalist, sondern er hat einfach eine Technik zur Verfügung gestellt zur Veröffentlichung dieser Akten. Ich würde sagen, Whistleblower trifft es noch am ehesten mit journalistischen Anteilen.
Ja, aber trotzdem wird dieser Topos jetzt, auch die ganzen letzten Jahre, sehr stark unter der Überschrift Pressefreiheit diskutiert. Und da ist doch nochmal die Rückfrage, Sie sagen, das ist aus Ihrer Sicht noch nicht so ganz klar, aber gerade dieses redaktionelle Abwägen, dieses Einschätzen von Gefahren, eben ganz konkret für die US-Soldaten, um die es da ging, im Vergleich zu dem Nutzen für die Öffentlichkeit, genau das ist ja der Kernpunkt journalistischer Arbeit. Und wenn er das ja einfach leichtfüßig diesen Schritt übergangen hat, ist das nicht schon klar, dass das dann eben kein journalistischer Beitrag, keine journalistische Arbeit gewesen ist?
Naja, man könnte sagen, es war kein im engeren Sinne seriöser journalistischer Beitrag. Also seriös würde ja heißen, dass seriöse Medien für sich in Anspruch nehmen können, dass sie die ihnen zur Verfügung gestellten Informationen auch prüfen und natürlich vor allem auch daraufhin prüfen, wen sie damit gefährden könnten. Aber wir kennen genug unseriöse Medien, die das in anderen Fällen auch nicht tun. Und in jedem Fall, muss man sagen, verdiente Julian Assange eben die Solidarität und den Zuspruch auch von Medienfreiheit, von journalistischen Verbänden in der Weise, dass er natürlich für etwas steht, worauf wir Journalisten, Journalistinnen ja alle angewiesen sind, nämlich auch auf den Informantenschutz. Also es geht ja bei uns nicht nur um unsere konkrete Arbeit, wie prüfen wir Informationen und wie veröffentlichen wir sie, sondern auch, wie können wir mit unseren Informanten umgehen und welchen Schutz genießen die. Und von diesem Schutz, von dem wäre Julian Assange ja aus Sicht von Journalistenverbänden und auch aus meiner Sicht unbedingt umfasst gewesen.
Wir zoomen jetzt nochmal zurück, die letzten 24, 48 Stunden, was da jetzt alles gelaufen ist und bekannt wurde. Also es gab diesen Deal mit der US-Justiz, den hat Julian Assange geschlossen. Deswegen heute auch nochmal dieser Zwischenstopp auf diesem US-Außengebiet im Westpazifik auf der Marianeninsel Saipan. Was genau ist da gelaufen?
Ja, diese Marianeninsel Saipan, die viele von uns wahrscheinlich auf Google Maps heute oder gestern schon gesucht haben, ich auch. Da ist eine Außenstelle, muss man sagen, der USA. Also sie gehört zu den USA und deswegen wurde dort jetzt eine Art fliegendes Gericht eingerichtet mit einer Richterin, die Julian Assange nach einer verhältnismäßig kurzen Verhandlung, also als, wie sie selbst sagte, freien Mann hat gehen lassen. Der Deal war der, dass Julian Assange sich zu einem Teil der Anklagepunkte schuldig bekennt und sie ihn dann zu einer Haftstrafe verurteilt, die er jetzt aber schon ja die vergangenen Jahre in Großbritannien im dortigen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh abgesessen hat.
Das waren diese gut 5 Jahre. Aber dieses teilweise Schuldbekenntnis, Schuldeingeständnis, was ist eigentlich damit? Gibt er nicht dieser Diskussion, die bis gestern oder vorgestern noch völlig offen ist darüber, was er nun eigentlich ist, Krimineller oder Held oder Whistleblower, gibt er da nicht mit diesem jetzt selbst abgelegten Schuldbekenntnis ganz stark die Richtung und auch eine Antwort vor?
Ja, ich mutmaße, dass er sich das nicht genauso ausgesucht hat. Deswegen würde ich jetzt nicht ihm dafür jetzt irgendeine Schuld zuschieben. Aber in der Tat hat er sich in genau dem Anklagepunkt schuldig bekannt, der nun Journalistinnen und Journalisten weltweit natürlich weiterhin auf die Füße zu fallen droht. Nämlich der unerlaubten Beschaffung und Weitergabe von Informationen nach diesem Spionagegesetz der USA vom Beginn des vergangenen Jahrhunderts aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Und das ist der Grund, warum viele Journalistenverbände jetzt eben sagen, die Gefahr, weiterhin nach diesem sehr alten Gesetz verurteilt zu werden, die Gefahr besteht weiterhin. Und deswegen ist es für viele aus unserer Branche eben auch eine eher bittere Bilanz.
Das kann man tatsächlich in jedem ähnlich gelegenen Fall dann wahrscheinlich argumentieren. Selbst die Lichtgestalt, sage ich jetzt in Anführungszeichen, Julian Assange, hat das als Spionagevorwurf eingeräumt. Also wogegen argumentiert ihr jetzt eigentlich? Teil der Ambivalenz an dem Tag heute, oder?
Ja, genau. Also wir in der Taz schreiben eben, dass es einen bitteren Nachgeschmack gebe. Andere finden da noch weit harschere Worte. Im Grunde finden es alle gut, dass Assange rauskommt. Also es gibt ja kaum jemanden, der in den vergangenen Jahren dazu keine Resolution unterzeichnet hat. Und gleichzeitig weiß man, dass die Kerngefahr, die von dem ganzen Assange-Verfahren ausgeht für die Medienfreiheit weltweit, dass die weiterhin erhalten bleibt.
Ja, wobei ein kleines bisschen übertreiben Sie jetzt, glaube ich, auch, wenn Sie sagen, es gäbe quasi keinen. Also die US-Justiz hat bis vor kurzem ja auch noch an dem Interesse der Strafverfolgung festgehalten. Auch US-Präsident Joe Biden, der hat das ganz genauso gesehen. Und was zu Zeiten des Kalten Krieges zum Beispiel mit Spionen gemacht wurde, also das wäre nun überhaupt keine ambivalente Frage gewesen.
Nein, das ist wahr. Entschuldigung, das war jetzt gerade eine Zuspitzung. Das meinte ich auch vor allem halt auf Journalisten und Journalistinnen gemünzt und auf viele andere, die für Medienfreiheit eintreten. Ich muss sagen, dass die US-Behörden, als sie dann endlich Anklage erhoben, das war ja erst unter der Präsidentschaft von Donald Trump der Fall, die hatten natürlich einen Punkt in der Weise, dass sie sagten, Julian Assange hat Menschen gefährdet. Und ich finde, das muss man auch zugestehen, selbst wenn man ihn unterstützt hat in den vergangenen Jahren, dass das redaktionell bearbeitete Veröffentlichen von Daten war das eine. Aber es wurden eben auch Hunderttausende Dateien aus den US-Behörden veröffentlicht auf WikiLeaks, die nicht bearbeitet waren. Und diese Nichtschwärzung von Namen, von Informanten der NATO-Truppen in Afghanistan zum Beispiel, das hat diese Menschen in Gefahr gebracht. Es ist nur nicht nachgewiesen, dass tatsächlich auf Grundlage dieser WikiLeaks-Angaben jemand getötet wurde. Aber trotzdem war es eine große Gefahr, in die da Menschen gebracht haben, die in Afghanistan mit der NATO zusammengearbeitet haben. Und das war nicht richtig. Gleiches gilt für den Vorwurf, der jetzt inzwischen auch auf manchen sozialen Plattformen nachlesbar ist, dass WikiLeaks eben Daten verwendet hat, die der russische Geheimdienst zur Verfügung gestellt hat und mit denen dann wiederum Oppositionelle und Regimegegner in Belarus verfolgt wurden. Das war jetzt nicht Assange selbst, sondern Mitarbeiter von WikiLeaks. Das war ja mehr so ein loser Zusammenschluss damals. Und da war ein Typ dabei, der ohnehin unter dubiosen Angaben über sich selbst da überhaupt sich nur Eintritt verschafft hatte. Und der hat tatsächlich mit dem russischen Geheimdienst und mit dem belarussischen Geheimdienst zusammengearbeitet. Und da kann man offenbar in Teilen nachweisen, dass die WikiLeaks-Daten zur Inhaftierung und dann mutmaßlich auch zur Folter von belarussischen Oppositionellen geführt haben. Und das ist furchtbar.
Und ein Kapitel wollte ich auch noch ansprechen, nämlich die Leaks bei den US-Demokraten im Wahlkampf vor einigen Jahren von Hillary Clinton gegen Donald Trump. Die Veröffentlichungen, die dürften ja mitgeholfen haben dabei, Donald Trump damals ins Weiße Haus einziehen zu lassen. Mitgeholfen haben auch damals russische Spione. Ein direktes Interesse daran hatte natürlich auch ein gewisser Wladimir Putin. Ist das Kapitel schon auserzählt?
Nein, ich finde, daran kann man auch an einem Tag wie heute nochmal erinnern, dass in der Tat, nachdem Assange ja zunächst in London, auch in der ecuadorianischen Botschaft saß, mit dem russischen Geheimdienst, mit dem russischen Staat zusammengearbeitet hat. Er hat mit dem russischen Staatssender RT, hat er so eine Art Talkshow auch aufgelegt. Und er hat dann WikiLeaks Daten veröffentlichen lassen aus dem Wahlkampf, wie Sie gerade sagten, 2016. Und anhand dieser Daten konnte dann in den USA öffentlich belegt werden, dass also der Wahlkampf, der für Hillary Clinton lief, dass der in mehreren Fällen, also sozusagen Clinton einen unberechtigten Vorteil gegenüber ihrem Konkurrenten innerhalb der Demokratischen Partei Bernie Sanders verschafft hat. Und das kam also auf den letzten Metern des Wahlkampfes gegen Trump in einer Weise raus, dass man sagen muss, das hat sicherlich viele eigentlich demokratisch gesonnene Wählerinnen und Wähler demobilisiert. Also es muss dazu geführt haben, dass viele Leute doch lieber zu Hause geblieben sind, statt Clinton zu wählen. Und damit hat Assange dem Clinton Wahlkampf und ihr und dem demokratischen Lager unendlich geschadet und der Welt eben 4 Jahre Trump eingebracht. Auch dies, finde ich, sollte man nicht unterschlagen.
Wenn wir jetzt nochmal versuchen, einen Strich drunter zu machen, was natürlich schon stimmt, ist, dass die Nachricht von seiner Freilassung viele Menschen weltweit in eine Euphorie gestürzt hat, dass er mit viel Jubel, wir haben es ja gerade auch gehört, heute in Australien begrüßt wurde, dass für viele Menschen auf der ganzen Welt, vielleicht für Millionen, das einfach eine tolle Nachricht war, einfach weil dieser Julian Assange jetzt über die letzten Jahre, waren ja fast 1,5 Jahrzehnte, die dieser Rechtsstreit angedauert hat, diese Auseinandersetzung, auch diese Flucht Julian Assange. Ich hatte den Eindruck, also je länger das alles dauerte, desto polarisierter wurde alles, desto stärker war man entweder überzeugt davon, dass das ein Krimineller ist, ein Schuft oder eben eine Lichtgestalt oder ein Held. Kriegen wir eigentlich irgendwas dazwischen hin?
Ja, vielleicht ist diese Polarisierung auch ein Produkt davon, dass man im Laufe der Jahre auch die Details kurz mal wieder vergessen hat. Und heute und gestern waren dann jetzt eben Gelegenheit, nochmal nachzulesen, wie das genau war mit dem Wahlkampf, wie das genau war damals mit der Aufregung um WikiLeaks 2010 und 2011 und der Veröffentlichung von hunderttausenden Daten. Und dann ergibt sich eben dann doch wieder
Vergewaltigungsvorwürfe ja auch, die dazu geführt haben, dass er überhaupt in Schweden festgenommen wurde.
Genau, das kam auch noch. Das ist auch jahrelang gelaufen, also Vergewaltigungsvorwürfe von zwei Frauen in Schweden, die dann allerdings von der schwedischen Staatsanwaltschaft nach ein paar Jahren ergebnislos, da wurden die Ermittlungen eingestellt. Das hat sich also nicht bewahrheitet, muss man sagen. Aber all dies belastete die Figur Assange natürlich über die Jahre. Und weil es eben so lange ging, hat man es dann doch wieder verdrängt. Aber unterm Strich bleibt natürlich Assange eine mehr als ambivalente, in Teilen fragwürdige Figur, sicherlich auch sehr eitel. Also Leute, die in Deutschland mit ihm zusammengearbeitet haben, beschrieben ihn ja auch als kaum erträglich, auch unzugänglich und seinen eigenen Idealen auch nicht gerecht werdend. Und dennoch ist es halt eine gute Nachricht, wenn er frei ist.
Dankeschön an die Chefredakteurin der Taz, an Ulrike Winkelmann, die heute sicherlich auch einen vollen Tag hat, was man daran hört, dass ihre Outlook-Inbox sich die ganze Zeit
leidet.
Überhaupt nicht schlimm. Dankeschön für die Zeit und für die Einordnung und das Gespräch.
Tschüss.
Und das war der Tag, heute am 26. Juni 2024. Moritz Küpper war mit im Team und Clara Hoheisel. Ich bin Sandra Schulz. Dankeschön fürs Zuhören und tschüss.